Rund 40 Tage, ja, so lange ist US-Präsident Donald Trump bereits im Amt. Und es hat nicht lange auf sich warten lassen. Bereits eine ganze Reihe von Beschlüssen oder sogenannten Erlassen, ja, wurden von ihm durchgedrückt, kann man so sagen, die auch uns in Europa wirtschaftlich empfindlich treffen könnten. Dabei kommt das Ganze für uns echt zur Unzeit, befindet sich Europa und vor allem Deutschland doch in einer ausgeprägten Schwächephase. Eine lahmende Binnenkonjunktur, ausufernde Bürokratie und hohe Energiepreise belasten die Wirtschaft. Wie sind die Aussichten für Europa und vor allem für Deutschland denn aber im laufenden Jahr? Was muss sich ändern, damit es endlich wieder vorwärts geht? Und was bedeutet das alles aktuell für die Aktienmärkte? All das klären wir in meinem heutigen Podcast.
Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.
Und um die heutigen Fragen zu klären, habe ich mir einen Gast eingeladen, der es wirklich wissen muss. Dr. Jan Holthusen, Bereichsleiter Research und Volkswirtschaft bei der DZ Bank. Sage ich hallo Jan, moin und schön, dass du heute bei uns bist.
Ja, guten Morgen Falco. Es freut mich hier zu sein. Danke.
Ja, und mein Name ist Falco Block. Ich bin Anlagestratege für Privatkunden, ebenfalls auch bei der DZ Bank Frankfurt. Also Kollege Jan ist im Research, ich bin im Vertrieb. Heute wollen wir mal sprechen über Europa, Deutschland und die aktuellen Entwicklungsraten. Jan, ihr habt letzte Woche neue Research-Prognosen rausgebracht. Ihr erwartet in diesem Jahr ein Wirtschaftswachstum in den USA von immerhin 1,9%, für den Euroraum nur 0,5% und für Deutschland gar kein Wachstum. Ich glaube, ihr Ökonom sagt das schön, Nullwachstum, schönes Wort. Aber ich frage erstmal, wie kommt es eigentlich zu diesen Unterschieden? Insbesondere natürlich, warum läuft es in den USA so gut und vor allem bei uns hier so mau?
Ja, vielleicht mal vorweg, die Unsicherheit ist jetzt unter Trump auch für uns in Europa, in Deutschland so groß wie nie zuvor. Wir wissen nicht genau, was er vorhat. Wir wissen nicht genau, was er dann macht, was er will. Aber wir müssen natürlich ein Szenario haben und das haben wir auch. Wir haben unsere Prognose für die USA gerade um 0,5 Prozentpunkte nach unten angepasst. Auch weil wir denken, dass der Zollstreit, den Trump vom Zaune bricht, dass der nicht nur negative Auswirkungen für Deutschland, für Europa hat, sondern eben auch für die Vereinigten Staaten. Dennoch, die USA werden sich weiter deutlich stärker entwickeln, als das für Europa der Fall ist. In den USA ist das Momentum für Wachstum weiter da. Das war auch unter Biden da. Also die US-Wirtschaft ist auch unter Biden stark gewachsen, auch wenn Trump versucht hat, seinen Anhängern das Gegenteil einzureden. Aber der Arbeitsmarkt ist da robust, die Amerikaner konsumieren, die Amerikaner haben günstige Energie. Und jetzt kommt hinzu, dass Trump weitere Deregulierungen beabsichtigt. Das stimuliert in der Regel die Wirtschaft, dass er Steuersenkungen angekündigt hat. Die gibt's bisher nicht, aber er hat sie angekündigt. Und wenn die dann kommen, dann wird das natürlich einerseits den Konsum stimulieren, andererseits aber auch Investitionen in Gang bringen. Und man darf auch nicht vergessen, dass die Vereinigten Staaten eine sehr gute Position bei den Zukunftstechnologien haben, Stichwort künstliche Intelligenz, Stichwort Cloud Computing. Da haben sie eine sehr gute Ausgangsposition und all das ist positiv für die Vereinigten Staaten. Wenn wir jetzt auf Europa schauen, da haben wir wenig Dynamik, insbesondere die Industrie leidet. Europa hängt stark ab von den alten Industrien, auch Stichwort Autoindustrie. Und die hat es eben schwer zurzeit. Und Deutschland ist dann natürlich besonders betroffen als traditionell industriestarkes Land. In Europa gibt es aber auch Unterschiede. Also Spanien wird beispielsweise mit 2% wachsen. Auch Griechenland und Portugal stehen relativ gut da. Das sind Länder, wo der Tourismus eine bedeutende Rolle spielt für die Wirtschaft. Und man kann sagen, je industrielastiger die Wirtschaft eines Landes ist, desto schwächer, glauben wir, wird sich die Wirtschaft entwickeln. Und daher erwarten wir auch für Europa insgesamt nur 0,5% und für Deutschland dann das von dir angesprochene Nullwachstum oder Stagnation, kann man ja auch sagen.
Du hast es angesprochen, US-Präsident Trump hat den Handelspartner mit teils drastischen Importzöllen gedroht. Jetzt, du hast es schon angesprochen, Deutschland als Wirtschafts- und Exportnation könnte natürlich besonders davon betroffen sein. Auf was müssen wir uns denn da in nächster Zeit möglicherweise einstellen?
Ja, ich denke, wir müssen uns schon auf Zölle einstellen. Ne? Man weiß es bisher nicht wirklich, aber für den 1. April sind Zölle angedroht, kann man sagen. Trump hat ja schon relativ früh auch gesagt, es soll zunächst mal 10% auf alles geben, sprich 10%, also auf alle Importe der Vereinigten Staaten müssen 10% Zölle gezahlt werden. Und das ist natürlich für die exportierenden Länder schlecht. Und die USA sind für Deutschland der wichtigste Handelspartner. 10% unserer Exporte gehen in die Vereinigten Staaten. Und wenn wir da jetzt 10% Zoll drauf haben, dann ist das zunächst mal schlecht. Das macht deutsche Güter in den USA teurer. Und das ist natürlich ein Nachteil für die deutsche Wirtschaft. Worauf wir uns auf jeden Fall einstellen können, denke ich, sind 4 Jahre Unsicherheit, denn Trump nutzt diese Zolldrohung auch nicht ungeschickt, denke ich, um zu verhandeln, um Vorteile für die USA rauszuschlagen. Und die ersten Wochen zeigen auch, dass es so eine Strategie von ihm ist, zunächst mal den Partnern, und oft sind es wirklich auch ehemalige, auch gute Verbündete gewesen, die Pistole an den Kopf zu halten und dann anzufangen zu verhandeln. Und das ist seine Taktik, seine Strategie. Und daher müssen wir zunächst mal schauen, was kommt. Und wir werden auch bereit sein, auch Gegenmaßnahmen letztlich durchzuführen und möglicherweise auch den USA entgegenzukommen, indem wir bestimmte Importe aus den USA forcieren. Landwirtschaftliche Güter, beispielsweise Soja, wurde immer mal zitiert, oder auch das Flüssiggas. In unserem Szenario haben wir 10% Basiszoll drin in unserer Prognose. Und das ist natürlich ein Faktor, der uns auch dazu führt, dass wir ein relativ schwaches Wirtschaftswachstum dann auch für Europa sehen. Vielleicht kann man noch ergänzen, Trump muss jetzt liefern letztlich. Er ist ja besessen quasi von Zöllen und hat es immer wieder gesagt, dass das ein wesentliches Instrument sein soll, obwohl jeder seriöse Wirtschaftswissenschaftler sagt, dass Zölle für beide Seiten eigentlich schädlich sind. Ja, man profitiert, in der Regel profitieren beide Seiten von Freihandel, und Zölle sind das Gegenteil von Freihandel. Und letztlich muss man sagen, zahlen die Amerikaner die Zölle und nicht die Ausländer, nämlich über höhere Preise. Und daher haben wir auch beispielsweise unsere Prognose für die USA nach unten gesetzt, weil wir denken, dass insbesondere in der zweiten Jahreshälfte, wenn die Zölle ihre komplette Wirkung entfalten, dass dann die Amerikaner, weil sie mehr bezahlen müssen, weniger konsumieren.
Vor etlichen Jahren titelte mal das Magazin The Economist Deutschland der kranke Mann Europas. Ist es mittlerweile wieder so weit, oder ist das eigentlich aktuell eher Jammern auf hohem Niveau, weil viele sagen, es geht uns doch gut, die Arbeitsmarktzahlen sind robust? Wie seht ihr das?
Ja, ich denke, also vielen ist vielleicht der Ernst der Lage noch nicht so richtig bewusst. Dieses Zitat, kranke Mann Europas, das kam so aus den frühen 2000er Jahren. Da war Deutschland das schon mal, und jetzt wurde das auch wieder aufgegriffen, auch vom Economist Ende 23 schon. Und ich denke, es hat noch nicht jeder gemerkt, weil der Arbeitsmarkt noch relativ robust ist. Aber wir leben in den letzten Jahren deutlich über unsere Verhältnisse. Wir konsumieren zu viel, investieren zu wenig. Und in den letzten Jahren, auch beginnend beispielsweise mit Corona, wurden viele Probleme einfach mit Geld zugekleistert, kann man sagen. Ja, sie wurden einfach überdeckt, sodass es den Menschen gar nicht bewusst wurde, dass sich die Lage verschlechtert. Es wurden soziale Wohltaten verteilt, es wurden Subventionen verteilt in auch wenig zukunftsträchtige Wirtschaftszweige. Und dann haben wir natürlich diesen ganzen bürokratischen Irrsinn, der teilweise von Brüssel kommt, aber teilweise auch in Deutschland produziert wird. Wir haben extrem hohe Nachhaltigkeitsstandards, die alleine die Welt nicht besser machen, die aber viel Bürokratie verursachen. Das Lieferkettengesetz ist so ein Beispiel dafür, das Heizungsgesetz. Auch das nachhaltige Bauen, was grundsätzlich gut ist, aber wo man in guter deutscher Tradition so ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen ist. Und wir haben natürlich teure Energie. Wir haben Energiepolitik ohne Strategie. Die Atomkraftwerke wurden abgeschaltet. Wir haben uns von russischer Energie gelöst. Wir wollen keine Kohle mehr, und eigentlich wollen wir auch kein Gas mehr. Und alles gleichzeitig geht natürlich nicht. Und das führt dazu, dass Großunternehmen abwandern, die eben mobil sind, denen es relativ egal ist, ob sie in Deutschland produzieren, in den USA oder sonst wo in der Welt. Und das fängt jetzt an, und das muss auch wieder gestoppt werden, letztlich diese Entwicklung.
Investitionen, du sprachst es an, kaputte Straßen, marode Brücken, die Bahn kommt zu spät, jeder von uns kennt das. Gut, die letzten Tage gab es Streiks, da fuhr überhaupt keine Bahn, aber es ist ein anderes Thema. Nicht wenige verlangen ja insbesondere von Deutschland, dass eben die Investitionen zur Not auch schuldenfinanziert durchgeführt werden sollen, wenn eben kein Budget da ist. Daran ist ja auch die Koalition zuletzt zerbrochen. Unser Budgetdefizit lag 2024 bei 2,6%. Die USA dagegen bei 8%. Jetzt die Frage, machen die es richtig? Also investieren die aus ordentlich gut, auch gerne schuldenfinanziert? Oder ist das nur so ein Strohfeuer, das nicht lange halten kann?
Ja, die USA machen es nicht richtig. Also ein Defizit von 8% in einer Situation, wo es der Wirtschaft eigentlich nicht schlecht geht, ist viel zu hoch. Es ist sehr kurzfristig angelegt. Es kann auf Dauer nicht gut gehen. Die USA geben inzwischen mehr für ihren Schuldendienst, also für Zinsen, aus, als für die Verteidigung, der größte Posten im Haushalt ist sonst. Das ist auf Dauer nicht aufrechtzuerhalten. Aber die USA haben so einen gewissen Vertrauensvorschuss. Die Welt kauft US-Staatsanleihen, muss sie fast kaufen, weil man eben sein Geld in Dollar irgendwie anlegen muss. Aber inzwischen, glaube ich, kann man schon sagen, dass diese hohe Zinslast, die die USA haben, auch ein Stück weit den USA wehtut. Und da muss sich auf Dauer auch was tun. Deutschland auf der anderen Seite ist einer relativ komfortablen Situation. Nicht trotz, sondern natürlich wegen der Schuldenbremse haben wir unseren Schuldenstand in Relation zur Wirtschaft quasi verringert. Aber man muss über die Schuldenbremse reden, glaube ich. Ich bin kein Verfechter einer strikten Beibehaltung der Schuldenbremse. Ich rede aber auch nicht einer kompletten Abschaffung, das Wort. Das heißt, ich glaube schon, dass man gewisse Ausnahmen zulassen muss. Ich will keine Tricksereien, so à la Sondervermögen oder so, die ja eigentlich kein Vermögen sind, sondern Schulden. Aber man muss klaren Rahmen ziehen für Ausgaben, die Zukunftsausgaben sind, Infrastruktur, Bildung. Und da bin ich schon der Meinung, dass man die von der Schuldenbremse ausnehmen kann. Insgesamt heißt das, dass der Staat mehr investieren muss und gleichzeitig weniger konsumieren muss. Die Ansprüche der Bürger an den Staat, die ja immer größer geworden sind, müssen ein Stück weit zurückgeschraubt werden. Und was wir eben nicht auf Dauer uns nicht leisten können, ist so eine Art Vollkasko-Mentalität. Der Staat wird schon richten und der Private muss nichts mehr tun. Das kann auf Dauer nicht funktionieren. Und von daher glaube ich schon, dass man insgesamt in Deutschland hier leichte Abstriche machen muss, auch gerade beim Thema Schuldenbremse.
Ein nicht geringer Teil unserer Wertschöpfung in Deutschland kommt ja weiterhin aus der Industrie. Dabei sind wir auch sehr innovativ, können auch etliche Weltmarktführer vorweisen, vor allem so bei den sogenannten Hidden Champions, Maschinenbau beispielsweise. Da gibt es Unternehmen, die das so gut nur hier bei uns in Deutschland können. Gleichzeitig kommen wir aber, Stichwort Automobile, auch von Seiten China unter Druck. Die sind nicht mehr nur verlängerte Werkbank, sondern auch beispielsweise im Bereich Elektromobilität sehr innovativ. Bei den USA hingegen, da generiert ja oder wird der allergrößte Teil des Bruttoinlandsprodukts durch Dienstleistungen generiert. Dazu zählen interessanterweise natürlich nicht nur Restaurants und Hotels, sondern da muss man auch Unternehmen dazu zählen, die wir alle kennen. Microsoft, Alphabet, Meta. Frage, verschlafen oder verweigern wir uns hier dem Strukturwandel? Halten wir also zu lange, ich sag mal, an der Old Economy fest und haben nicht genügend SAPs?
Schon, das kann man glaube ich schon sagen und das ist auch ein Vorwurf, den man der Industrie machen muss, insbesondere auch der deutschen Autoindustrie, die sich lange auf ihrem Erfolg ausgeruht hat, in ihrem Erfolg gesonnt hat letztlich und wenig unternommen hat, um den Anschluss beim Thema E-Mobilität zu finden. Und jetzt wacht man auf, man erwacht in einer neuen Realität sozusagen und stellt fest, dass man ein Stück weit zurückgefallen ist. Das gilt für das Thema E-Mobilität, das gilt auch für das Thema autonomes Fahren beispielsweise. Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass wir uns verweigern, aber wir weigern uns, diese neuen Realitäten ein Stück weit anzuerkennen. Und jetzt sind wir eben im Hintertreffen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, Land wie China spielt auch nicht ganz fair auf dem Weltmarkt. Wir waren lange zu naiv, indem China für uns ein willkommenes Ziel für unsere Exporte war. Aber China hat eine lang angelegte Strategie, eine sehr aggressive Strategie, Marktanteile am Weltmarkt um jeden Preis zu gewinnen. Das sind so Themen wie Solarmodule, wo man quasi inzwischen Weltmarktführer ist und die Solarindustrie in anderen Ländern auch in Deutschland kaputt gemacht hat. Jetzt ist das Thema E-Autos, möglicherweise ist das nächste das Thema Windenergie. China kann ohnehin günstiger produzieren aufgrund der günstigeren Arbeitskosten. Hinzu kommt aber auch noch, dass der chinesische Staat diese Zukunftsindustrien massiv subventioniert und damit presst man quasi diese chinesischen Güter in den Weltmarkt, schafft Abhängigkeiten anderer Länder und letztlich macht sich der Westen noch ein Stück weit erpressbar. Und in Europa fehlt eine Strategie, wie man dem begegnet. Europa ist hier nicht einig. Und wir haben ein ganz großes Problem in Europa. Wir regulieren zuerst und machen dann, während Amerika und auch China, die machen erst und regulieren dann vielleicht. Und das erstickt natürlich in Europa Initiativen im Keime. Unternehmen, die innovativ sind, wandern ab, weil sie sich hier nicht frei entfalten können. Da ist auch ein Beispiel die künstliche Intelligenz beispielsweise, bei der Europa auch nur eine untergeordnete Rolle spielt.
Dann lass uns mal zu den Aktienmärkten kommen. Also die Konjunktur lahmt, insbesondere hier bei uns in Deutschland. Der deutsche Aktienindex, also der deutsche Leitindex, ist im letzten Jahr um gut 20% gestiegen. Auch aktuell sind wir, glaube ich, bei plus 14%. Also es läuft richtig nach oben. Der Eurostoxx 50, der marktbreite europäische Index, immerhin im letzten Jahr noch um gut 8% gestiegen. Das passt da jetzt irgendwie nicht zusammen, vor allem wenn ich mir jetzt den DAX angucke. Warum sieht es auf der Aktienseite so gut aus und wirtschaftlich so schlecht?
Ja, vordergründig ist das in der Tat oder scheint es ein Widerspruch zu sein. Aber man muss eben auch sehen, dass der DAX zwar Unternehmen enthält, die in Deutschland an der Börse notiert sind, aber dass die DAX-Unternehmen nicht von der deutschen Konjunktur primär abhängig sind. Die DAX-Unternehmen machen im Schnitt weniger als 20% ihrer Umsätze in Deutschland, auch ihrer Gewinne in Deutschland. Nordamerika macht einen Anteil von 24% aus, ist also wichtiger als Deutschland. Europa ohne Deutschland macht 28% aus und der Rest verteilt sich so über die Welt. Und daher folgt der DAX eigentlich nicht der deutschen Wirtschaft, sondern eher dem Wachstum in der Welt, dem Weltwirtschaftswachstum. Und das ist auch ein Grund für die gute Entwicklung, gerade auch im letzten Jahr und auch für den guten Start jetzt in dieses Jahr hinein. Im letzten Jahr oder Anfang letzten Jahres war der DAX noch recht günstig auch gemessen an den Gewinnen, auch im internationalen Vergleich. Das hat sich inzwischen ein Stück weit geändert. Und dann darf man auch nicht vergessen, dass eigentlich ein großer Teil des Kursanstiegs des DAX im letzten Jahr eigentlich nur auf das Konto von 4 Unternehmen geht. Also 75% des Kursanstieges wurden gemacht durch SAP. Die haben alleine schon für 40% des Kursanstiegs gesorgt, von der Deutschen Telekom, Allianz und Siemens Energy kommen noch dazu. Diese 4 Unternehmen haben 3/4 des Kursanstiegs ausgemacht und das zeigt schon, dass es sich nicht gleich verteilt, während die Autos beispielsweise nichts dazu beigetragen haben, sogar was davon abgezogen haben. Naja, und diese 4 Unternehmen, die ich gerade genannt habe, die machen fast 40% ihrer Umsätze in Nordamerika. Und da kann man schon sehen, die brauchen eigentlich Deutschland nicht im Wesentlichen, sondern die brauchen die Welt, die brauchen Amerika. Und das hat eben dann dazu geführt, dass sich der DAX so positiv entwickelt hat. Jetzt allerdings glauben wir schon, dass er so ein bisschen heiß gelaufen ist, auch gerade aufgrund der positiven Entwicklung in diesem Jahr. Also ich würde es mir wünschen, aber ich glaube, eine Korrektur jetzt am Aktienmarkt wäre schon gesund für die nächsten Wochen und Monate. Und ich kann mir das auch vorstellen, dass das kommt. Wenn jetzt Zölle auch gegenüber Europa kommen, dann könnte das auch so ein Auslöser sein, dass wir mal einen Rücksetzer kriegen, was aber nichts daran ändert, dass also langfristig und auf die Sicht der nächsten Jahre sicherlich auch weiter positiv sind. Aber so kurzfristig sehe ich durchaus mal die Chance oder die Möglichkeit, die Gefahr von Rücksetzern.
Also dann heißt es zwar deutscher Aktienindex, den Großteil der Erträge machen die Unternehmen aber im wachstumsreichen Ausland wie USA oder auch Emerging Markets. Wenn ich jetzt nochmal auf eure Prognose schaue, also kurzfristig Rücksetzer möglich, seid ihr denn aber trotzdem für das Gesamtjahr für den DAX positiv gestimmt? Oder ist die Frage, sollte ich mich lieber doch nicht standardmäßig, sondern überwiegend in den USA positionieren, um eben von deren doch robusterer Wirtschaft zu profitieren?
Ja, ich glaube schon, dass der amerikanische Markt, der auch nicht mehr günstig ist, das muss man auch sagen, dass der auch langfristig, also gerade jetzt auf Sicht der nächsten Jahre, die besseren Perspektiven bietet gegenüber oder verglichen mit Deutschland, mit Europa, weil die amerikanischen Indizes, die sind technologielastiger und ich glaube nach wie vor, dass diese Magnificent Seven, dass die weiter gute Gewinne machen, dass hier auch davon auszugehen ist, dass diese Unternehmen eben gut positioniert sind, quasi so eine Art Oligopol, also bilden und vor dem Hintergrund auch die Preise fast diktieren können. Und das ist natürlich gut für die Aktionäre, die diese Aktien haben. Und daher glauben wir schon, dass sich Amerika tendenziell besser entwickeln wird als Europa auch in den nächsten Jahren. Und diese Unternehmen sollten auch relativ immun sein, was Gegenzölle beispielsweise betrifft von Europa, sodass wir insgesamt hier auch weiter positiv sind. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der amerikanische Markt auch ein bisschen mehr noch an Breite gewinnt, was die Kursgewinne betrifft, dass es eben nicht mehr nur die großen 7 sind, die hier für das Vorwärtskommen des Marktes sorgen, sondern dass der Markt insgesamt ein bisschen an Breite gewinnt, weil eben natürlich auch kleinere Unternehmen davon profitieren, wenn in den USA die Steuern gesenkt werden, wenn dereguliert wird, dann kann es durchaus sein, dass eben auch die kleinen Unternehmen, die vielleicht noch ein bisschen Nachholpotenzial haben, sich entsprechend besser entwickeln. Daher sind wir durchaus auch positiv, was den S&P 500 betrifft. Also wir sehen hier 6.900 Punkte zum Jahresende und das ist, glaube ich, noch ein ganz erklecklicher Aufschlag gegenüber den aktuellen Kursen.
Kleine Unternehmen, Stichwort. Wie sieht es denn da mit den Indizes aus? MDAX, SDAX, die spiegeln ja deutlicher die Konjunktur in Deutschland bei uns wider. Dabei gibt es immer wieder Stimmen, welche auf der anderen Seite sagen, die sind aber echt günstig bewertet. Kann man da jetzt langfristig ein Schnäppchen machen, also jetzt rein, gegebenenfalls ein bisschen warten und auf eine Konjunkturerholung hoffen?
Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Also im letzten Jahr haben sich SDAX und MDAX nicht gut entwickelt. Also während der große DAX ja zugelegt hat, deutlich zugelegt hat, waren diese beiden Indizes sogar leicht im Minus. Diese Unternehmen haben tendenziell mehr Produktion in Deutschland, mehr Umsätze in Deutschland. Es ist viel verarbeitendes Gewerbe in diesen Indizes, wenig Technologie. Also da sind die Problembranchen, sag ich mal, übergewichtet. Und das wird sich ja in der Breite so nicht verändern. Und wenn wir jetzt nicht so optimistisch sind, auch für die europäische, für die deutsche Industrie, dann kann man da eigentlich auch nicht in der Breite deutliche Gewinne sehen. Natürlich sind die Unternehmen im Durchschnitt billig, aber wenn die Gewinne nicht steigen, dann werden die auch billig bleiben. Ich glaube, hier bei diesen kleinen Indizes ist da eher Stockpicking angesagt und da würde ich nicht in den Markt in der Breite gehen. Also dafür ist es, glaube ich, zu früh.
Jan, Abschlussfrage. Was muss denn passieren, damit es in Europa und vor allem in Deutschland wieder rund läuft und wir zu wirtschaftlicher Stärke zurückfinden? Kleiner Punkt an der Stelle. Heute ist Freitag, der 21.02. Jetzt am Sonntag ist Bundestagswahl. Wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diesen Podcast hört, dann ist eventuell schon eine Entscheidung getroffen. Dann seid ihr weiter als wir heute. Aber die Frage ist, Jan, was hoffst du dir denn von der Bundestagswahl? Was brauchen wir, damit es hier wieder vorwärts geht?
Ich glaube, wir brauchen eine ganze Menge. Was wir einerseits brauchen, das habe ich auch schon kurz angedeutet, wir brauchen eine investitionsfördernde Revision der Schuldenbremse. Wir brauchen Investitionen in öffentliche Infrastruktur, also in die Netze, in auch in Glasfaserausbau beispielsweise, weniger Staatskonsum. Wir brauchen Investitionen in Bildung und natürlich auch in Sicherheit und Verteidigung. Wir müssen Leistungs- und Arbeitsanreize setzen, was bedeutet, wir müssen Arbeit wieder lohnenswert machen. Steuersenkungen auch für Unternehmen, damit einfach mehr investiert wird, damit sich Investitionen wieder lohnen in diesem schwierigen Umfeld. Und was wir auf jeden Fall brauchen, ist eine radikale Reduzierung von Bürokratie. Das muss nicht die Kettensäge sein, das muss auch nicht Musk sein, aber wir brauchen weniger Staat und mehr Eigenverantwortung. Man muss den Unternehmen wieder mehr zutrauen. Und wir brauchen auch wahrscheinlich eine europäische Industriepolitik als Antwort auf China, auf die USA. Wir brauchen eine konsistente Energiepolitik und was wir eben auch brauchen, ist, wir brauchen eine qualifizierte Zuwanderung langfristig, weil wir eben in diese Demografiefalle reinlaufen, dass es immer weniger Arbeitskräfte gibt in Deutschland, wenn die Babyboomer in Rente gehen. Und ja, das sind viele, viele Punkte, die ich da aufgezählt habe und das wird nicht leicht werden, wer auch immer die neue Bundesregierung stellt.
Da muss man sich fragen, ob man sich dann überhaupt der Verantwortung stellen will. Also die Herausforderungen werden immanent. Hoffen wir, dass die durch eine stabile Regierungskoalition gedeckt werden. Dann lass mich unsere Erkenntnisse zum heutigen Thema noch zusammenfassen. Ich habe gefragt, Europa vs. USA, verlieren wir den Anschluss? Vielleicht muss man ehrlicherweise konstatieren, wir haben ihn schon in manchen Bereichen verloren, was das Thema KI geht, was das Thema Dienstleistung versus Industrie angeht. Die deutsche Industrie war immer sehr innovativ, ist sie auch, aber aktuell ist sie dann jetzt ja auch ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Da sind uns die Amerikaner, was zumindest diese Volkswirtschaft angeht, teilweise echt voraus. Die Chinesen, hast du gesagt, die spielen nicht immer ganz fair. Aber nichtsdestotrotz, sie sind nicht mehr nur verlängerte Werkbank, sondern auch sehr innovativ geworden. Das spiegelt sich nicht unbedingt in den großen Indizes wider, eher in diesen mittel- und kleinständischen Indizes, die aber auch weiterhin an der deutschen und europäischen Konjunktur hängen. Deswegen für den Anleger ist tendenziell ein stärkeres Exposure, wie es so schön heißt, oder größeres Anlagevermögen in den USA sinnvoll. Und wir müssen uns hier wirklich jetzt mal bewegen, auch wenn es mal den einen oder anderen schmerzhaften sozialen Einstrich gibt, damit wir im Endeffekt wieder vom kranken Mann Europas wieder zur Wachstumslokomotive werden, wie es so schön heißt. Und ja, dann sage ich an dich vielen Dank, Jan, für den aktuellen Konjunkturüberblick.
Herzlichen Dank, hat Spaß gemacht, Falko, danke.
Ja, das war's auch schon wieder mit unserer neuen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir konnten euch mal einen guten Überblick zur aktuellen wirtschaftlichen Lage bei uns in Europa und den Herausforderungen, aber auch den Chancen eben für die Aktienmärkte geben. Wenn ihr auch weiter auf dem Laufenden bleiben wollt rund um das Thema Finanzen und Geldanlage, dann abonniert doch gleich unseren Kanal und schaut auch gerne euch den Blog von unserem Kollegen vom DZ Bank Research an. Hier kommentieren die Kolleginnen und Kollegen regelmäßig das wirtschaftliche Geschehen, aktuelle Börsenentwicklung, Devisen und auch Kryptos. Den Link dazu packe ich euch dann auch in die Shownotes. Und ansonsten freue ich mich über euer Feedback, über Kritik, Fragen, Lob oder Anregung. Auch für zukünftige Themen schreibt uns dann gerne an wertpapiere@dzbank.de und beachtet bitte unsere rechtlichen Hinweise, auch die stehen in den Shownotes. Und wie immer wünsche ich euch an dieser Stelle viel Erfolg bei euren weiteren Schritten an den Kapitalmärkten und freue mich auf das nächste Mal. Tschüss und macht's gut.
Das war Fit for Trading, der Podcast für deine Investments. Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.